Deutschlandfunk Nova. Update.
제23회 동계올림픽 대회인 평창 동계올림픽 대회의 개회를 선언합니다.
Die Olympischen Winterspiele von Südkorea sind eröffnet mit einer Licht- und Tanzshow unter dem Motto Frieden in Bewegung. Denn die Spiele gelten als vorsichtige Annäherung zwischen den beiden verfeindeten Ländern Nord- und Südkorea. Das ist unser Top-Thema heute im Update. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
Bei minus 2 Grad und scharfem Wind startete die Eröffnungsfeier in Pyeongchang. Vielleicht symbolisch für den Status der koreanischen Beziehung in letzter Zeit. Aber dann wurde es so manchem Zuschauer vielleicht doch warm, zumindest ums Herz, bei den vielen Zeichen der Freundschaft und Annäherung, die während der Feier gesetzt wurden. Das gemeinsame Team von Nord- und Südkorea, das als erstes ins Stadion einmarschierte unter einer Vereinigungsfahne, beklatscht auf der Tribüne von Kim Yo-jong, der Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un. Zum ersten Mal seit mehr als 60 Jahren ist mit ihr ein Mitglied der nordkoreanischen Herrscherfamilie im Süden. Im Beisein, unter anderem von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, gaben sich Kim Yo-jong und Südkoreas Präsident Moon Jae-in die Hand. Für den Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees Thomas Bach der Beweis für die Kraft des Sports, Menschen zu vereinen.
Alle Athleten um mich herum, alle Zuschauer hier im Stadion und alle Fans Olympias, die in aller Welt zuschauen, wir alle sind tief berührt von dieser großen Geste.
Allerdings stellt sich schon die Frage, wie viel von dieser Annäherung ist ernst zu nehmen. Der Südkorea-Experte der Friedrich-Naumann-Stiftung, Lars-André Richter, sagt im Deutschlandfunk, es gehe vor allem um die Symbole.
Seht her, die olympische Friedensidee spielt doch noch eine Rolle. Und das Ganze verläuft friedlich, wird hoffentlich friedlich. Und Nordkorea ist sogar dabei. Das ist jetzt so ein bisschen die Verkaufsstrategie dahinter.
Was von der Annäherung nach den Spielen aber bleibt, da hat sich vor kurzem auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier skeptisch gezeigt.
Man wird erst nach den Olympischen Spielen sehen können, ob darin ein dauerhaftes Signal der Bereitschaft zu sprechen steckt oder ob man wieder zurückfällt in die alte Aggressivität Nordkoreas, wie wir sie vor wenigen Wochen erlebt haben.
US-Vizepräsident Mike Pence hat vor der Eröffnung nochmal klargestellt, Nordkorea muss sein Atomprogramm beenden. Das sei der Anfang für Veränderungen wie Verhandlungen und ein Ende der Sanktionen. Olympia solle nicht benutzt werden, um Gespräche mit dem Norden zu beginnen. Ein anderes Thema, das sich während der Eröffnungsfeier auch deutlich zeigte, war das Doping. Denn zum ersten Mal ist keine russische Mannschaft eingelaufen. 168 russische Athleten zogen unter einer neutralen Flagge ein. Diejenigen, die nachweislich bei den letzten Winterspielen in Sotschi gedopt hatten, durften gar nicht starten. Klagen von gut 60 Sportlern und Trainern hat der Internationale Sportgerichtshof KAS in letzter Minute abgelehnt. Die russische Regierung reagierte empört, will die Entscheidung aber akzeptieren. Für die Spiele in Pyeongchang wären weitere rechtliche Schritte sowieso zu spät. Das Internationale Olympische Komitee reagierte zufrieden und hofft jetzt auf faire Spiele ohne Doping. Für strenge Kontrollen hat es eine extra Taskforce eingerichtet. Deutsche Sportler wie der Eishockeyspieler Yannick Seidenberg haben berichtet, dass sie im Vorfeld der Spiele tatsächlich öfter kontrolliert worden sind als sonst.
Ich war jetzt in den letzten 2 Monaten, glaube ich, 3-mal dran und ja, sonst sind nicht ganz so oft, aber jetzt in dem Winter oder gerade in meinem Olympia merkt man schon, dass die Kontrolleure öfter kommen.
Es gibt allerdings auch Beschwerden, dass nicht alle Nationen gleich streng getestet werden. Das kritisiert der Schweizer Anti-Doping-Chef Matthias Kamba.
Bei uns sind alle Tests unangekündigt. Wir wissen bei einigen internationalen Verbänden, dass da gewisse Ankündigungen folgen. Wir wissen in gewissen Ländern, dass auch angekündigt wird.
Lücken gibt es demnach zum Beispiel im chinesischen, koreanischen und kanadischen Team. Dass die Spiele von Pyeongchang tatsächlich fairer werden als die von Sotschi, da haben auch viele Zuschauer ihre Zweifel. Nach einer Umfrage von Emnet geht fast jeder zweite Deutsche davon aus, dass auch diese Spiele wieder von Doping überschattet werden. Erstmal geht es jetzt aber mit dem Sport los. 2900 Athleten kämpfen bis zum 25. Februar um Medaillen. Deutschland hofft, dass es diesmal 19 ergattern kann, auf jeden Fall mehr als beim letzten Mal. Die erste könnte schon morgen an Biathletin Laura Dahlmeier gehen und kurz danach starten die Skispringer Andreas Wellinger und Richard Freitag ebenfalls mit Medaillenhoffnung.
Was sonst noch wichtig war?
Zuerst hat SPD-Chef Martin Schulz den Parteivorsitz aufgegeben, jetzt will er auch kein Außenminister mehr werden. In einer schriftlichen Begründung steht:
Für mich ist es von höchster Bedeutung, dass die Mitglieder der SPD beim Mitgliedervotum für diesen Vertrag stimmen, weil sie von dessen Inhalten genauso überzeugt sind, wie ich es bin. Durch die Diskussion um meine Person sehe ich ein erfolgreiches Votum allerdings gefährdet.
Schulz stand wegen des Postens unter Druck. Nach der Bundestagswahl hat er immer wieder gesagt, dass er in einer Merkel-Regierung kein Minister werden wolle. Und dann kam noch die Kritik dazu vom aktuellen Amtsinhaber Sigmar Gabriel. Der hatte sich in einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe bitter beschwert über Wortbruch und Respektlosigkeit. Allerdings hatten wichtige SPD-Politiker wie der Hamburger Oberbürgermeister Olaf Scholz Schulz den Rücken gestärkt.
Martin Schulz ist international vernetzt. Er war Präsident des Europaparlaments. Er ist jemand, der leidenschaftlich Außenpolitik und Europapolitik betrieben hat und das auch gut kann.
Und deswegen auch ein guter Außenminister wäre. Thürings SPD-Chefin Heike Taubert wies Gabriels Kritik im Deutschlandfunk zurück und sagte, es habe ja schließlich niemand ein Recht auf ein Amt. Auf Scholz' Rückzug gab es jetzt aus der Partei erste positive Reaktionen. Die zukünftige Parteichefin Andrea Nahles sagte, für seine Entscheidung verdiene Scholz höchsten Respekt. Umweltministerin Barbara Hendricks lobte, dass er die Interessen seines Landes vor seiner eigenen stelle. Der Rückzug von Scholz war auch Thema bei Juso-Chef Kevin Kühnert. Der hat seine bundesweite No-GroKo-Kampagne heute gestartet. Kühnert hofft, dass mit Schulz' Verzicht aufs Außenamt jetzt zumindest die Personaldebatten aufhören, die der SPD schaden.
Kein Kommentar. Doch Meinung.
Zu Schulz' Rückzug twittert Enrico K. Der Stern von Wirseln ist erloschen. Schulz war einfach zu unfähig und zu übereifrig. Er hatte wenig Gespür für die wirklichen Dinge und dass bestimmte Dinge auch zum richtigen Zeitpunkt gemacht werden müssen. Boka 17 meint, mein Gott, können die nicht erst mal abwarten, ob die Basis zustimmt und sich danach um die Posten kloppen, sollte es überhaupt zu einer GroKo kommen? Jörn R. 69 twittert, ich habe Angst, dass die SPD bei dem Mist gerade an den Rand der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Sergeant Flower ist das hin und her zu viel. Wenn die SPD noch einen Rest von Anstand nach diesem Schulz-Chaos hat, sagt sie die neue Koalition mit der Union ab. Und Botschafter Sarek liegt mit seiner Meinung nicht sehr im Trend. Schade, mit seiner Erfahrung aus dem EU-Parlament wäre er bestimmt ein besserer Außenminister geworden als der viel zu wirtschaftsfreundliche Gabriel.
Die AfD im Bundestag will eine Medienoffensive starten. Geplant ist nach Fokus Information, die Kommunikation der Partei ab April über eine eigene Nachrichtenzentrale zu steuern, zusätzlich zur Pressestelle. Der Newsroom soll ähnlich arbeiten wie eine journalistische Redaktion. Schwerpunkt soll die Verbreitung von AfD-Inhalten in den sozialen Medien sein, und zwar rund um die Uhr. AfD-Chefin Alice Weidel sagte, Grund sei das Verhältnis der Medien zu ihrer Partei. Die AfD werde von vielen ignoriert oder mit Fake News gezielt schlecht gemacht. Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen 7 Bundeswehrsoldaten in der Kaserne Pfullendorf sind eingestellt. Ihnen war vorgeworfen, Rekruten bei Aufnahmeritualen gedemütigt und misshandelt zu haben. Laut der Staatsanwaltschaft kann den Beschuldigten kein strafbares Verhalten vorgeworfen werden. Es gab auch eine Entscheidung zu 3 anderen Soldaten der Kaserne. Sie waren wegen der Aufnahmerituale entlassen worden. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg erklärte, das sei rechtlich in Ordnung.
Was noch wichtig wird.
Im Irak ist durch den Krieg gegen die Terrormiliz IS vieles zerstört worden. Auf einer Konferenz will die irakische Regierung am Montag 100 Milliarden Euro aus dem Ausland einsammeln für den Wiederaufbau. Auf der Liste mit Bauprojekten stehen Straßen, Flughäfen, Krankenhäuser, Schulen und Fabriken. Außerdem geht es um Landwirtschaft, Energieversorgung und Telekomnetze. Nicht zuletzt sucht die irakische Regierung Investoren für die Ölindustrie. Aber Geld soll auch in Bereiche fließen, die den Irak in Zukunft unabhängiger machen vom Öl.
Und sonst in der Welt?
Weltweit gibt es nach UNO-Schätzung 250.000 Kinder, die als Kindersoldaten kämpfen müssen. Die Hilfsorganisation Caritas International versucht, ihnen zu helfen. Im Ostkongo hat sie in den letzten 13 Jahren fast 10.000 ehemalige Kindersoldaten wieder in die Gesellschaft integrieren können. Laut der NGO brauchen solche Projekte einen langen Atem. Die Ex-Kindersoldaten bekommen eine Traumatherapie, lernen Lesen und Schreiben und bekommen eine Berufsausbildung. Außerdem organisieren Helfer Versöhnungsgespräche mit den Familien- und Dorfgemeinschaften, denn oft misstrauen die Menschen den Kindersoldaten nach ihrer Rückkehr. In Indien zählen Schulnoten alles, wenn man Chancen auf Erfolg haben will. Um einen Studienplatz an der Uni zu bekommen, braucht man bei den Abiturprüfungen auf Bundesstaatenebene teilweise 99% der Punkte. Deswegen wird viel geschummelt und auch bestochen. Daraus hat sich auch eine richtige Mafia entwickelt. Dem indischen Staat Uttar Pradesh reichte das jetzt und er hat dieses Prüfungsjahr eine strenge Überwachung eingeführt. Wie die Washington Post berichtet, hat das offenbar Auswirkungen. Bisher sind mehr als 600.000 Schüler nicht zu den Prüfungen gekommen. Das sind immerhin 10%. Der Bundesstaat feiert das als Erfolg seiner Überwachungsaktionen. Laut der Zeitung übersieht er dabei aber viele andere chronische Probleme im indischen Schulsystem, die zu dem Schummeln führen. Oft gibt es zu wenig Lehrer und zu wenig Schulbücher. Außerdem haben viele Dorfschulen keine Klos, weswegen Schülerinnen zu Hause bleiben, wenn sie ihre Tage haben. Frauen zahlen 4,50 Euro, Männer bitte 1,20 Euro mehr. In Kanada macht ein Nachrichtenmagazin mit einer ungewöhnlichen Aktion auf die ungleiche Bezahlung zwischen Männern und Frauen aufmerksam. Es bietet die aktuelle Ausgabe zu unterschiedlichen Preisen an. Männer sollen für das Heft 26% mehr zahlen als üblich. Das ist genau die Lücke, die es in Kanada zwischen Vollzeitgehältern von Männern und Frauen gibt. Ganz wörtlich ist die Aufforderung aber nicht gemeint. Das Magazin erklärte, Männer dürften selbst entscheiden, ob sie den höheren Preis wirklich zahlen.
Wissensnachrichten.
Das ist doch alles bescheuert hier. Meine Kollegen sind immer total die Vollspacken. Das ist ein Satz, den habe ich hier zum Glück noch nicht gehört. Also zum Glück, denn dieser Satz enthält nicht nur das eine oder andere Schimpfwort. Da sind auch viele absolute Wörter drin, nämlich alles, immer, total. Und wer diese Wörter häufig nutzt, der hat möglicherweise psychische Probleme. Klaus Janssen aus den Wissensnachrichten ist hier. Wie kommen die Forscher da drauf?
Da haben frühere Studien schon darauf hingewiesen, dass es einen Zusammenhang gibt, zum Beispiel zwischen Depressionen und der Art und Weise, wie die Betroffenen Sprache benutzen. Also Depressive nutzen öfter Wörter, die negativ sind oder auch bestimmte Kernwörter wie traurig oder allein. Wer mal an Depressionen gelitten hat, der sagt Studien zufolge auch häufiger ich als Leute, die noch nie eine Depression hatten. Ja, und jetzt kommt noch ein weiterer Faktor dazu, der genauer untersucht wurde. Die absoluten Wörter wie immer, nie oder total.
Und wie haben die Forscher das untersucht?
Ja, die Psychologen der Uni Reading, die haben sich einfach frei verfügbares Datenmaterial gezogen im Netz. Da gibt es ja massenhaft Foren zu allen möglichen Erkrankungen. Und da haben die sich Foren für Depressionen, Suizidgedanken und Angststörungen rausgepickt, alle englischsprachig. Ja, und die haben sie verglichen mit anderen Foren, mit Krebsforen zum Beispiel oder Asthmaforen, Kontrollgruppen halt. Und die haben sie nach rund 20 absoluten Wörtern durchsucht. Also zum Beispiel always, completely oder nothing. Und dabei kam raus, Menschen in Foren mit Angststörungen oder Depressionen, die haben diese absoluten Wörter etwa 1,5-mal so häufig wie Nichtbetroffene benutzt und Menschen mit Suizidgedanken sogar noch häufiger.
Das ist ein deutlicher Unterschied. Wie erklären sich die Forscher das?
Ja, die sagen, dass Menschen mit Depressionen dazu neigen, die Welt schnell mal schwarz-weiß zu sehen. Also da fehlen Schattierungen. Entweder ist alles super oder alles scheiße. Ja, und das macht sich dann auch in der Sprache bemerkbar. Bei Extremsituationen wie Krebs zum Beispiel ist ja klar, dass die Sprache dann auch extremer wird. Aber dieser Effekt ist bei Depressionen, also bei einer Krankheit, die oft keinen klar erkennbaren Auslöser hat, offenbar noch größer. Das zeigt den Forschern zufolge, diese absoluten Wörter, die zeigen ein absolutes Denken. Da geht es längst nicht nur um Kummer, das liegt viel tiefer.
Und wie zuverlässig ist das? Also bin ich jetzt depressiv, wenn ich immer total oder immer sage?
Nee, natürlich reicht so eine Sprachanalyse alleine nicht für die Diagnose aus, aber die kann erste Anhaltspunkte liefern. Also einige Therapien setzen jetzt schon auf diesen Effekt. Wenn ich versuche, absolutes Denken loszuwerden, dann hat das auch positive Auswirkungen auf meine Gesundheit. Also bei starker Fettleibigkeit zum Beispiel, da hilft es, wenn man dauerhaft Gewicht verlieren will, diese absoluten Wörter zu umgehen. Absolutistisches Denken zu vermeiden, das ist ein wichtiger Ansatz für rational-emotive Verhaltenstherapie, also raus aus dem Schwarz-Weiß-Denken. Das ist gerade der aktuelle Therapieansatz und das untermauert auch diese Studie aus Reading jetzt.
Dann kommen wir jetzt zu etwas, das erstmal ziemlich gruselig klingt. Aus dem Himmel rieseln täglich Milliarden Viren auf uns herab.
Ja, das ist aber nicht so schlimm, wie es sich anhört. Also die Viren, die sitzen zum Beispiel in Regentropfen oder auf Staubkörnchen. Das ist auch ganz normal. Die reisen oft Huckepack mit und die verteilen sich so in der Atmosphäre. Forscher aus Spanien und Kanada, die wollten wissen, wie die Konzentrationen da so sind. Und die haben in 3000 Metern Höhe auf einem Quadratmeter mehrere Milliarden Viren gemessen. Weiter unten im Tal, da waren es immer noch mehrere hundert Millionen und das in der eher einsamen Sierra Nevada in Spanien.
Okay, muss ich mir da Sorgen machen?
Das haben die Forscher jetzt nicht untersucht, aber egal wo du hingehst und egal was du anfasst, da sind sicherlich die Viren schon da. Also die gehören einfach zum Leben dazu und nur ein Bruchteil davon betrifft überhaupt den Menschen.
Okay, und nochmal eine Frage direkt, ob ich mir Sorgen machen muss wegen etwas über meinem Kopf. Wir bekommen nämlich heute Besuch.
Ja, der Asteroid 2018 CB, der fliegt an der Erde vorbei und der kommt uns ziemlich nahe. Also laut NASA soll er kurz vor Mitternacht in einer Entfernung von rund 64.000 Kilometern an unserem Planeten vorbeifliegen. Da würde nur noch 5-mal unsere Erde zwischenpassen und der Mond ist zum Beispiel viel, viel weiter weg von uns.
Also knapp, aber keine Gefahr.
Genau, also der Asteroid ist ungefähr so groß wie ein größeres Mietshaus und es passiert normalerweise nur 1 bis 2-mal im Jahr, dass so ein Brocken so nah an der Erde vorbeirauscht. Viel tun können wir übrigens nicht, also der Asteroid ist erst vor ein paar Tagen entdeckt worden. Reaktionszeit gleich null.
Danke, Klaus.
Wetter.
Die Wolken werden mehr und im Westen kann es leicht schneien. Die Nacht wird dann meistens klar und bis zu minus 10 Grad kalt. Morgen geht es im Osten noch mit etwas Sonne los, sonst ist der Himmel bedeckt und es gibt hin und wieder ein paar Schneeflocken. Nachmittags lockert es von Westen etwas auf, maximal sind 0 bis 6 Grad drin.
Deutschlandfunk Nova, Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.